Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Vor einem Monat schwappte die Diskussion über eine neue Michael Jackson-Doku von den USA auch nach Deutschland. Und heute und morgen ist Leaving Neverland nun auch bei uns zu sehen. Michael Jackson-Fans machen sich bereit für einen Protest vor der ProSieben-Zentrale. Warum die Doku die Gemüter so erhitzt, dazu gleich mehr. Über die 4 Stunden lange HBO-Dokumentation Leaving Neverland vom britischen Regisseur Dan Reed wurde schon viel gesagt, viel berichtet, auch bei uns hier im Programm. Heute und morgen können Sie die 4-stündige Dokumentation auch in Deutschland sehen. Sie läuft bei ProSieben in 2 Teilen. Und sie konzentriert sich vor allem auf 2 Protagonisten, auf Jim Safechuck und Wade Robson. Die erzählen, wie sie als Kinder über mehrere Jahre von Popstar Michael Jackson sexuell missbraucht worden sind.
Myself and Michael would scratch each other here on the palms of your holding your hand, and that meant like you were thinking of them sexually.
Ein Ausschnitt aus Leaving Neverland. Das ist auch nicht nur in den USA ein gesellschaftliches Phänomen, ein problematisches obendrein. Warum? Das wollen wir erörtern. Patrick Wilinski ist im Studio. Patrick, ich erinnere mich, du kamst eines Morgens ins Büro und hast noch mit deiner Jacke angesagt, wie sehr dich die Dokumentation Leaving Neverland beschäftigt hat und wie wahnsinnig groß all das ist, was sie da thematisiert. Dabei konzentriert sich Leaving Neverland ja im Prinzip vor allem auf die Aussagen von 2 ehemaligen kindlichen Wegbegleitern von Michael Jackson. Was an der Dokumentation hat dich so gefesselt?
Ich glaube, erstmal hatte ich eine Haltung, weil der ganze Hype war ja schon da. Seit Sundance haben wir davon gehört, da kommt etwas. Und dann, als es offiziell gezeigt
wurde. Genau, weil die da gezeigt worden ist.
Genau, die Weltpremiere, da gab es auch schon die ersten Proteste. Man wusste, oh Gott, das ist schon so anrüchig. Und bei mir ist die Reaktion, wenn ich den Hype höre, ne, don't believe the Hype. Ich wollte nur mal reingucken und zu sehen, was ist das alles. Und man bleibt dann an diesen 4 Stunden einfach hängen und die Kinnlade rutscht immer tiefer runter. Es ist schon eine Betroffenheit, die man spürt, weil es diese beiden Männer in diesen 4 Stunden wirklich äußerst extrem schaffen, einfach ihr Leben nachzuerzählen, sie und Michael Jackson. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass das hier so eine ganz groß angelegte Anklage ist. Es ist ein Film, der einen sehr über eine Ruhe packt. Ich glaube, da hat nicht einmal jemand geschrien oder es gibt nicht diese Szenen, die wir von R. Kelly zum Beispiel kennen, also so Ausbrüche. Es ist in dieser Ruhe etwas, was über einen so hinwegschwemmt.
Die Struktur ist ja auch ganz interessant. Das ist eine 4-stündige Dokumentation. Die ersten beiden Stunden sind ja im Prinzip erst mal so die Anbahnung des Dramas, das dann noch kommt.
Ja, also ich meine, die beiden Jungs sind auf unterschiedlichen Wegen an Michael Jackson geraten, müsste man ja fast schon sagen. Der eine war einfach ein talentierter Tänzer und hat in Australien einen Preis gewonnen, ein Meet and Greet mit Michael Jackson, weil er so gut getanzt hat. Und der andere war ein Jungschauspieler, der mit Michael Jackson in einer Pepsi-Werbung zusammengespielt hat. Und es bahnt sich dann langsam an, wie sich dieses Verhältnis zwischen Michael Jackson und den beiden, nicht nur die Kinder stärker in diesen Strudel von Michael Jackson zog, sondern auch die Eltern. Und der Film ist eine reine Chronologie der Ereignisse. Es gibt keine Zeitsprünge, es gibt Archivmaterial, Fotos, Videos, es gibt aber keinen Off-Kommentar, es gibt keinen Erzähler. Der Film entstand an 3 konsekutiven Tagen in 3 9-stündigen Interviews, die der Regisseur mit den beiden Männern, mittlerweile Männern, und den Müttern und auch Familienmitgliedern geführt hat. Also es ist eine sehr intensive Situation über 3 Tage hinweg. Und dann, das ist ja die große Kritik, die einige an dem Film haben, man hört die zweite Seite nicht, man hört Michael Jackson nicht. Und im Nachhinein, darüber werden wir ja noch reden, ist es vielleicht ein Problem, aber ich will erstmal sagen, dass die Form, jemanden chronologisch dabei zuzuhören, wie er sein bisheriges Leben nacherzählt und das, was ihm da passiert ist, angeblich passiert ist. Das ist der Grundgedanke dieser Doku, dass er 4 Stunden so durchhält. Das ist schon die Alchemie dieser Regie. So eine Tatsachenschilderung. Ne?
Michael Jackson ist ja auch so ein ätherisches Wesen, was er auch immer als Popstar war. Das bleibt ja auch in der Dokumentation und gleichzeitig wird er ja zu einem Menschen, weil man ja sieht, wie er sich befreundet mit dieser Familie Safechuck und da quasi ja fast einzieht.
Ja.
Und das ist auch irgendwie so Teil dieser Magie dieser Dokumentation, weil er sich so viel Zeit nimmt, diese soziale Dynamik zu erzählen, die es da gab zwischen diesen Familien und Michael Jackson, oder?
Ich glaube, bei so einer komplexen Angelegenheit, wo wir wirklich schon gar nicht hier klären können, war Michael Jackson schuldig. Das ist hier immer noch ein Fall von Aussage gegen Aussage, wenn man so möchte. Michael Jackson ist tot. Ob man den beiden Männern glaubt oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich für mich kann es auch ganz offen sagen, ich glaube ihnen, weil sie in einem Detailreichtum ein System schildern. Ein System von Michael Jackson und die, die ihn umgeben, um ja, seine Taten oder angeblichen Taten zu decken. Das fand ich sehr interessant. Und genau was du sagst, Michael Jackson materialisierte sich ja für diese beiden Jungs. Die waren Fans, die Eltern waren übrigens auch Fans. Und da war er plötzlich da. Und er hat sich ihnen gegenüber ganz anders verhalten, wie er sich der Presse gegenüber verhalten hat, ganz anders gegen sein Management. Also da ist eine Person gewesen der Zeitgeschichte, ein unfassbarer Weltstar, der wahrscheinlich noch ein zweites und drittes Leben hatte. Und die beiden Männer schaffen es jetzt in dieser Dokumentation so ein bisschen, zumindest eine Seite davon aus ihrer Sicht zu erzählen. Ne?
Im zweiten Teil erfährt man dann sehr viel über das perfide System des Missbrauchs, das Michael Jackson offensichtlich geschaffen hat, laut den Aussagen der beiden. Die haben dann auch geklagt, wollten Geld dafür haben und jetzt werden sie auch dafür angegriffen und der Film wird auch angegriffen. Man wirft auch dem Regisseur vor, er sei einseitig unterwegs, er würde verschweigen, dass beide Männer seit Jahren die Nachlassverwalter von Michael Jackson auf Geld verklagen. Ist das für dich ein Problem, auch im Film?
Ja, die Frage ist, wenn es im Film drin wäre, müsste er dann gegen seine Form verstoßen? Er ist als Filmemacher natürlich irgendwie, hat eine Vorstellung, eine ästhetische. Und muss ja journalistisch sein. Ich glaube, man muss ein paar Sachen klären. Leaving Neverland ist keine journalistische Arbeit. Journalisten haben juristische und ethische Grundregeln. Sie müssen die andere Seite nicht nur damit konfrontieren, was sie erfahren haben von einer Seite. Sie müssen ihnen sogar die Möglichkeit geben für ein Statement. Das muss ein Dokumentarfilmer wie er nicht. Auch wenn man das schwer verstehen kann, er muss es nicht. Man kann sich auf eine chronologische, einseitige Variante einlassen, so wie er es gemacht hat. Was er aber hätte tun müssen, ist diese zwei Männer, die ja wirklich offen alles erzählen. Und ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass sie da ungern drüber erzählen würden. Wir hätten vielleicht auf die Frage, warum verklagt ihr die Nachlassverwalter seit, ich glaube, es sind 6 oder 7 Jahren, eine interessante Antwort bekommen, die nicht unbedingt sie diskreditiert als Opfer oder als mutmaßliche Opfer, sondern vielleicht würde man noch erfahren, was für eine Wertigkeit das hat für sie. Vielleicht wollten sie ja gar nicht so an die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht war die Klage nur zu sagen, wir sind hier, wir wissen es, wir haben Fehler gemacht. Es ist sehr komplex. Aber die Komplexität, das will ich auch nochmal sagen, führt dazu, dass Leaving Neverland eben nicht nur ein Film über Michael Jackson ist. Das fand ich so interessant, dass in den Diskussionen in Amerika alle gesagt haben, dieses System, von dem du sprachst, von Missbrauch, von Erpressung, von ja, Framing, diese kleinen Kinder, wurde ja gesagt, wenn ihr etwas sagt, kommt nicht nur ich ins Gefängnis, sondern auch ihr kommt ins Gefängnis. Also wieder emotionaler Missbrauch nochmal stattfand vor dem sexuellen Missbrauch. Das ist etwas, was man applizieren kann auf so unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, die jetzt auch leider immer wieder ihre Missbrauchsvorfälle aufarbeiten müssen, wie die Kirche, wie der Sport und so weiter und so fort. Darin steckt eine große Allgemeingültigkeit dieser Dokumentation in der Erzählung und es ist auch eine Dokumentation darüber, dass die Popkultur Ende des 20. Jahrhunderts Megagötter geschaffen hat. Megagötter geschaffen hat, die Fans hat, und das Wort Fan kommt ja von Fanatismus, die alle Rationalität links liegen lassen, wie die Mütter, und einfach erlauben, dass ihre eigenen Kinder mit einem fremden Mann im Bett liegen. Und dafür gibt es ja Fotos, da muss ich mal mutmaßlich sagen.
Ein Dokumentarfilm, der auf jeden Fall große Fragen anspricht und der mit seiner Erzählweise nicht alleine dasteht. Immer mehr Dokumentarfilme schildern Taten aus Sicht der Opfer oder Überlebenden und sehen sich ja als Intervention. Patrick, als wir in den letzten Tagen immer wieder über den Film geredet haben, da kamen wir darauf, dass es ja derzeit auch andere Dokumentationen mit einem ähnlichen Ansatz gibt, dass zum Beispiel Surviving R. Kelly, ein Film, in dem Frauen schildern, wie der Rapper und Grammy-Gewinner sie angeblich jahrelang genötigt und missbraucht hat. Die Dokumentarfilme Untouchable oder The Reckoning widmen sich akribisch den Opfern von Harvey Weinstein. Patrick, kann man hier von einem neuen Ansatz des Dokumentarfilms sprechen, befeuert von Bewegungen wie MeToo oder Time's Up?
Es ist vielleicht kein Genre, aber es ist auf jeden Fall die audiovisuelle Aufarbeitung dessen, was Zeitungsjournalisten ja vor gut so 1,5 Jahren in ihren investigativen Geschichten aufgedeckt haben. Und ich finde, das führt so zu zwei Dingen, die man jetzt beobachten kann. Erstens, diese Filme dringen natürlich zu noch viel mehr Menschen durch als jetzt nur diese Artikel, aber auch die mediale Aufmerksamkeit war groß und dennoch Dokumentarfilme erreichen ein größeres Publikum. Und ich denke auch, dass man mit diesen Dokumentarfilmen versucht, ja, die Flamme dieser MeToo- und Times-Up-Bewegung aufrechtzuerhalten. Man möchte nicht, dass das abebbt, bloß nicht in Vergessenheit geraten. Die Gefahr bei der Sache ist natürlich, man muss sich fragen, auf welchen Boden fallen diese Bilder? Und es ist leider ein Boden, der kaum steuerbar ist. Und das sagt ja auch die eine New York Times-Reporterin in der Weinstein-Doku The Reckoning, dass die Öffentlichkeit durch das Internet in gewisser Weise jetzt alle Gewalten in sich vereint, die der Staat ja so schön trennt. Also sie sind Opfer, Ankläger und Richter in einer Person. Und das ist auch schon so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und das ist ja das Absurde. Die Dokumentarfilme sind zu einem Aufklärung und bieten nun mal denjenigen die Stimme, die jahrelang diese Stimme nicht hatten. Auf der anderen Seite treffen sie auf eine diffuse gesellschaftliche Verunsicherung und zum Teil vertiefen sie sie auch.
Ja, und gleichzeitig diskutieren wir ja auch jetzt über genau solche Filme. Die Frage wäre es natürlich hypothetisch, wenn jetzt das journalistisch total wasserdicht gemacht wäre, würden sie dann auch zu einer solchen Diskussion führen? Aber sie bereiten natürlich auch den Weg zu Vorwürfen der Unausgewogenheit und Einseitigkeit, oder?
Ja, das stimmt. Ich will eine kurze Anekdote loswerden. Ich habe vor knapp 2 Jahren hier für unsere Sendung Tom McCarthy interviewt, den Regisseur von Spotlight. Du erinnerst dich, diesen Spielfilm, der den Oscar gewonnen hat. Er zeigt, wie der Missbrauch der katholischen Kirche in Boston aufgedeckt worden ist durch den Boston Globe. Und ich habe in meinen englischen Fragen immer über die Opfer gesprochen. Und das ist ja das englische Wort Victim. Und dann habe ich in meinen Fragen immer gesagt, the victims, the victims. Und er hat mich sofort unterbrochen und hat gesagt, we don't say victims, we call them survivors. Also wir nennen sie nicht Opfer, wir nennen sie Überlebende. Das Interessante an seiner Aussage ist aber, wie das wir, das kollektive wir, nicht wir, das Filmteam, wir in Amerika. Und genau so wird das überhaupt beworben, diese ganzen Dokumentationen. Auch Surviving R. Kelly, das steht allein schon im Trailer. Hört euch doch jetzt die Überlebenden an. Das heißt, es gibt einen davor, wo man sie nicht gehört hat, oder es ist ein Gefühl, dass man sie nicht gehört hat. Und es gibt jetzt einen danach, wo man sie eben hören soll. Und diese Dokumentationen sagen, ihr müsst jetzt hinhören. Diese Dokumentarfilme sind irgendwie zum Teil eine Momentaufnahme. Es ist schwer davon zu sprechen, dass sie alles aufarbeiten, aber ich glaube, man kommt ihnen sehr nahe, wenn man darüber denkt, jetzt wollen Menschen sich äußern, die das Gefühl hatten, sie haben sich lange nicht getraut und wollen jetzt aber auch eine Kommunikation unter den unterschiedlichen Opfern unterschiedlicher Missbrauchkategorie ineinander treten. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Publika für diese Dokumentation. Und ich glaube, dass vor allem viele, die sich nicht trauen, über das zu sprechen, was ihnen in ihrem Leben passiert ist, dass sie dadurch ermutigt werden sollen, darüber zu sprechen. Es gibt auch, glaube ich, diesen Aspekt.
Ich bin jetzt fast geneigt, über die lange Tradition der Oral History in Amerika zu reden. Also Ja. Des Sammelns von mündlichen Zeugenaussagen. Ja. Bleiben wir aber mal beim Dokumentarfilm. Ist dieser Ansatz neu für den Dokumentarfilm? Oder wo siehst du die Vorläufer für Filme wie Leaving Neverland?
Also ich kann jetzt nicht 120 Jahre Dokumentarfilm zusammenfassen.
Macht doch mal kurz in einer Minute.
Man muss nur wissen, dass Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, der Dokumentarfilm, der durch unterschiedliche Phasen gegangen ist, plötzlich einen gewissen Weg genommen hat, der vielen nicht gefallen hat. Und dafür ausschlaggebend waren 2 große Kinoerfolge. Das eine war Errol Morris' Film The Thin Blue Line, in dem er einen unschuldig zum Tode Verurteilten durch seine Recherchen aus dem Todestrakt geholt hat. Und auf der anderen Seite gab es einen kleinen Menschen aus Flint, Michigan, Michael Moore, den man erst später kennengelernt hat, der mit seinem Dokumentarfilm Roger and Me 3 Jahre lang versucht hat, ein Interview mit dem damaligen General Motors CEO Roger Smith zu bekommen, weil er damals so viele Arbeitslose in Flint in den Fabriken von GM produziert hat. Und diese beiden Dokumentarfilme haben etwas gemacht, was man davor auf dieser Skala nicht gesehen hat. Errol Morris hat sehr stark mit Reenactment gearbeitet. Wir sind jetzt mittlerweile so gewöhnt daran, dass man Spielfilmszenen in Dokumentarfilmen hat, die Recherchen visualisieren. Das hatte man bis dahin nicht. Und Michael Moore hat halt Michael Moore erfunden, der dann plötzlich vor der Kamera war und subjektiv alles zusammengefasst hat, Fragen gestellt hat, interveniert hat. Und es hat vielen nicht gefallen. Es sind unterschiedliche Worte gefallen. Es hieß dann, das wäre Agitprop oder Dokuganda. Man wollte gar nicht mehr vom Anspruch eines Dokumentarfilms ausgehen, weil die Manipulation der Wirklichkeit und der Fakten zu einem besseren Verständnis von ihnen übrigens man nicht mehr so in Einklang bringen konnte mit diesem Dokumentarfilm, der sich nicht wirklich einmischt. Und seitdem muss man wirklich sprechen, es gibt viele Filme, die dann auch in die Ernährungsindustrie gegangen sind. Super Size Me, erinnere dich daran. Diese Filme werden von einem Millionenpublikum geguckt. Oder Inconvenient Truth mit Al Gore, der eigentlich nur seine PowerPoint-Präsentation gezeigt hat, was das für einen Effekt hatte. Im amerikanischen Kontext muss man das verstehen, machen diese Dokumentarfilme das, was im amerikanischen Fernsehbetrieb nicht mehr passiert, weil wir es dort mit diesen 24-Stunden-Nachrichtensendern zu tun haben, CNN, Fox News, MSNBC, die ja eigentlich geschichtlich gesehen dafür da wären, solche Dokumentationen zu machen. Die sind aber jetzt so krass in ihrer Meinungs- und Kommentatorenschiene drin, dass es dafür keinen Platz gibt. Und jeder Dokumentarfilmer, der solche Art von Dokumentarfilm macht, sagt ihr, ich mache ihn, um eine gesellschaftliche Debatte aufzurütteln. Das heißt, es ist eine Agenda. Und Leaving Neverland und diese ganzen Dokus, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind Teil dieser Bewegung. Sie wollen etwas bewegen und sie haben eine Agenda und nutzen dadurch Mittel, die zum Teil auch manipulieren. Ja klar, das machen sie. Das muss man verstehen. Das sind jetzt keine neutralen Draufblicke auf große Ereignisse.
Genau, sie wollen Interventionen sein zu teilweise aktuellen Vorkommnissen, teilweise aber auch solchen, die schon länger zurückliegen. Macht es einen Unterschied, wenn man sich auf einen Fall konzentriert, der mehrere Jahrzehnte zurückliegt?
Ich glaube schon. Ich erinnere mich an Fog of War von Errol Morris, wo er McNamara interviewt hat, den damaligen US-Verteidigungsminister zum Vietnamkrieg. Das war ja 40 Jahre später. Da haben wir zum ersten Mal die Weltöffentlichkeit erfahren, dass die US-Regierung alle belogen hat. Der Krieg war schon längst verloren. Sie haben weiter Soldaten dahin geschickt in den sicheren Tod. Das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt. Es gab Artikel, Historiker haben sich neu dem Fall angewandt, aber es hat mich jetzt in meinem persönlichen Umfeld nicht wirklich berührt. Das sind diese 40 Jahre dazwischen. Die Verunsicherung bei diesen Missbrauchsfällen, die jetzt in diesen aktuellen Dokumentationen da sind, geht halt so weit, dass es den persönlich intimsten Kreis von jedem, auch von Leuten, die nicht missbraucht worden sind, irgendwie berührt. Da es eben in dieser Emotionsspirale von heute noch ist, Michael Jackson ist tot, aber alle anderen sind noch am Leben, diese Empörungsspirale, diese Wut, diese Aggression, das ist alles jetzt hier in unserer Gegenwart. Und um jetzt nochmal den ganz großen Rahmen zu machen, hier ein Spin, da ein Frame, wer erzählt die Geschichte, wer bekommt die Deutungshoheit? Das sind so moderne Kunstbegriffe, wo viele die Augen rollen, aber das sind nun mal Begriffe, die unsere Wirklichkeit beschreiben. Diese Dokumentarfilme stehen für etwas wirklich Größeres. Das eine ist der Fall des Missbrauchs. Das andere ist, wir leben in einer Zeit, wo es wichtig wird, immer wichtiger wird, wer erzählt wie welche Geschichte und wer hat dadurch die Macht. Ne? Deshalb ist übrigens der Weg ins Kino noch der beste Weg, um sich dagegen zu wappnen. Weil wo kann man diese Mechanismen besser und angenehmer sehen als dort? Aber wie gesagt, es gibt keine befriedigenden Antworten. War Michael Jackson pädophil oder nicht? Es gibt Widersprüche, es gibt einerseits, andererseits und wir alle müssen anfangen, damit zu leben. Weil ich glaube, es gibt nicht den großen Blick auf alles. Das kann es nicht geben. Aber diesen Dokumentarfilm Leaving Neverland gibt es und den sollte man auf jeden Fall sehen.
Eine definitive Empfehlung von uns beiden, so viel kann man sagen. Leaving Neverland, das ist die 4-stündige Dokumentation, die Sie jetzt im deutschen Fernsehen sehen können, heute und morgen Abend bei ProSieben.
The humanity yearned for the cinema. Goethe would have been a great filmmaker because he was both a scientist and a poet and he just didn't have the camera and the sound.
Die Menschheit sehnte sich nach dem Kino. Goethe wäre ein großartiger Filmemacher gewesen, denn er war ein Wissenschaftler, ein Dichter und er liebte das Theater. Er hatte nur noch keine Kamera. Die Menschheit wartete auf das Kino und als es passierte, kam es quasi explosionsartig. Ein Kinobegeisterter Francis Ford Coppola, der hier vor 3 Jahren über die Anfänge des Kinos sprach und warum er allein in den 1920er Jahren Dutzende von Lieblingsfilmen nennen könnte. Francis Ford Coppola ist längst Teil der Filmgeschichte geworden und am morgigen Sonntag wird der Schöpfer von Apokalypse Now und Der Pate 80 Jahre alt. Zusammen mit Jean-Claude hat Christo den Reichstag in Berlin eingewickelt, 3100 Schirme in Japan und den USA aufgestellt und Tore mit Stoffbahnen im New Yorker Central Park. Jean-Claude starb 2009, Christo machte alleine weiter. Vor ein paar Tagen hat der mittlerweile 83-Jährige verkündet, er wolle in einem Jahr den Triumphbogen in Paris verhüllen. Am Donnerstag kommt nun erstmal ein Dokumentarfilm heraus, der Christo bei einem Projekt aus dem Jahr 2016 begleitet, den Floating Piers. Christo erfüllte sich damit einen alten Wunsch, nämlich Menschen über das Wasser gehen zu lassen. Auf mit leuchtend goldorangenen Stoffbahnen bespannten 3 Kilometer langen Stegen. Er realisierte das Projekt in Norditalien am Isio-See. Christo, Walking on Water heißt der Film. Der Regisseur ist Andrei Paunov und er ist hier im Studio. Guten Tag. Hello.
Hello.
Sie sind der Regisseur des Films, aber Sie waren zum größten Teil nicht beim Dreh mit dabei. Sie kamen zu dem Projekt, als es vorbei war. Wer hat die Filmaufnahmen koordiniert und wie sind Sie dazu gestoßen?
Well, when Christo does a project, and you know, his projects are very specific, they usually exist only for 2 or 3 weeks.
Es ist ja so, wenn Christo ein Projekt beginnt, dann ist dieses Projekt immer sehr spezifisch. Und diese Installationen dauern ja meistens auch nur 2 bis 3 Wochen und dann verschwinden sie wieder. Das ist natürlich stark dokumentiert. Er hat ja eine eigene Crew, die daran arbeitet. In dem Fall waren das in etwa sogar 10 Crews, die die Produktion begleitet haben. Und dann hat mich seine Crew, seine Mannschaft kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, daraus einen Film zu machen, weil dieser ganze Wahnsinn des Projekts schon ganz gut dokumentiert war. Es gab also schon eine Menge Aufnahmen und dann ging es eigentlich noch darum, Christo weiter zu begleiten, weiteres Material zu drehen und wir haben uns dann auch noch aus verschiedenen anderen Quellen Material besorgt und so sind die verschiedenen Komponenten zu diesem Film dann zusammengekommen.
All these components came together into this film.
Sie sagten, Filmcrews sind Christo bei dem Projekt gefolgt. Das hätten auch schöne PR-Aufnahmen für Christo werden können, die nur die guten Seiten zeigen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt viele Konflikte bei der Arbeit. Was war Ihre Reaktion, als Sie das Material gesichtet haben?
Well, I saw the footage and I was amazed.
Als ich das Material sichtete, war ich sehr überrascht, wie viele Möglichkeiten ich als Filmemacher hatte, damit zu arbeiten, weil die Kameras eigentlich nie aufgehört haben zu drehen. Die drehten 24 Stunden am Tag. Und dabei ging es nicht nur darum, die Produktion zu begleiten, sondern vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Christo und seiner Mannschaft. Christo arbeitet ja in einer großen Familie und das gab mir die Möglichkeit, eine richtige Charakterstudie daraus zu machen.
Sie hatten dann die große Aufgabe, einen Film zusammenzustellen. Sie beginnen Ihren Film mit einer Szene, in der Christo ungeduldig und recht lautstark einen Assistenten ja fast anmeckert, weil er Christo eine Skizze der Piers braucht. Kurz darauf zeigen Sie einen lautstarken Streit zwischen Christo und Verlegern. Es geht um die Titelseite eines Kataloges und Christo gefällt das Ganze nicht. Er nennt die Verleger Idioten und sagt, wir machen es so, wie ich es will. In der nächsten Szene im Film präsentiert Christo dann wiederum das Projekt der Piers der Öffentlichkeit und er ist charmant, witzig, geduldig und er plaudert, also ganz anders als zuvor. Warum haben Sie diese Szenen für den Anfang gewählt?
Because I think that these scenes, because they're totally run in a different directions.
Nun ganz einfach, weil ich glaube, dass diese ganz unterschiedlichen Szenen ihn doch sehr stark definieren und man sieht auch, in wie viele verschiedene Richtungen das bei ihm gehen kann. Er wird zu einem richtigen 3D-Charakter und Christo ist so. Er ist wie ein Sturm, er ist voller Widersprüche, er kann auf der einen Seite sehr schnell wütend werden, auf der anderen Seite lachen, aber all das ist Teil des kreativen Prozesses, Teil seiner Arbeit und damit man nur eine Ahnung von dem bekommt, was Christo wirklich ausmacht, fand ich es wichtig, ihn so einzuführen, weil genau so ist er.
Ich habe ja gerade den Satz erwähnt, wir machen es so, wie ich es will. Und Sie zeigen im Film, dass Christo sehr klare Vorstellungen davon hat, wie etwas zu laufen hat. Control Freak klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es geht in die Richtung. Sie zeigen zum Beispiel, wie eine große Herausforderung darin besteht, wie der orange Stoff auf den Pontons auf dem See befestigt werden soll. Und da gibt es eben folgende Szenen.
No chain like that, I'm sorry. No chain. No, twice that thing is will work. That way work. That twice of that things will work. I'm sorry to tell you.
This is 4 times, not twice. This is 4 times.
No, no, but not the chain inside.
But this is not gonna work.
No.
This is not gonna work.
Die andere Person, die wir da hören, ist Wladimir Javatschew, der Projektmanager und Christos Neffe. Wenn wir diese Auseinandersetzung einmal exemplarisch sehen, wie viel ist Christo bereit, von seinem Plan abzuweichen? Beziehungsweise wie stark bleibt er bei seiner Vision?
I think he's very true to his vision, but
also er versucht schon seiner eigenen Vision sehr, sehr treu zu bleiben. Und der Kern seiner Projekte ist allerdings immer ein fortwährender Prozess. Und dazu braucht er Konfrontationen. Das heißt, wenn er keinen Widersacher hat, dann funktioniert der gesamte kreative Prozess nicht.
Then you don't have a process.
Hat er Ihnen Ihre Vision beim Film gelassen? Wie viel hat er sich da eingemischt?
In terms of the film, he had zero intervention because
auf den Film selber nahm er null Einfluss. Das liegt ganz einfach daran, dass er sich für den Film überhaupt nicht interessiert. Er sagt, davon versteht er auch nichts. Ihn interessiert seine Kunst, ihn interessiert seine Vision. Und so konnte ich beim Film eigentlich machen, was ich wollte. Aber die schönste Erfahrung war, dass ich Zeit mit ihm verbringen durfte. Und er hörte eigentlich nicht auf, mir Geschichten zu erzählen, mir Lektionen versuchen zu erteilen, indem er mir immer wieder sagte, du musst deine Vision verwirklichen, höre auf niemanden, höre auch nicht auf mich. Und was ihn so auszeichnet, ist sein Humor und diese Selbstironie. Und ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenig Künstler, die so bekannt sind, die das erlauben, dass sie so offen in all ihren Widersprüchen gezeigt werden und die den Prozess damit offenbaren, der ja letztendlich ein kreativer Prozess ist. Und dazu braucht Christo einfach Komplikationen.
His character and all the complications around is the artwork.
Während des Aufbaus gibt es unglaublich viele Probleme. Das Wetter wird sehr schlecht. Es gibt mächtige Gewitter und Stürme und es ist nicht klar, ob die Eröffnung überhaupt klappt. Was haben Sie darüber gelernt, wie Christo Probleme löst?
The main thing I learned by making this film.
Das Wichtigste, glaube ich, was ich dabei gelernt habe, ich würde es mal die Architektur des Filmes nennen, das ist, dass es Christo eigentlich gar nicht darum geht, wie dann das finale Projekt aussieht, wie das Endprodukt ausschaut, sondern es geht ihm um die Reise dorthin. Und er trennt das eben nicht. Er trennt es nicht in eine Ästhetik und in einen kreativen Prozess, sondern er braucht den Wind, er braucht die Sonne, er braucht die Bürokratie, er braucht das Herumbrüllen, er braucht das Lachen. All das führt dann zu dieser Erfahrung, die das Kunstwerk ausmacht.
The laughing is part of the thing. It's just an experience.
Was ist mit den Besuchern? Sind sie auch Teil der Kunst?
Part of the art too?
Of course they are. Everything is part of the art.
Sie sagen selbstverständlich, aber ein neues Problem taucht ja auf, als das Projekt eröffnet ist. Zu viele Besucher kommen und es wird gefährlich auf den Pontons. Christo will, dass die örtlichen Behörden die Besucherzahlen reduzieren. Aber die Behörden werden nicht aktiv und der Vorwurf taucht auf, dass die Behörden einfach auch die Publicity genießen. Wie stark ist bei Christo das Gespür dafür, wann Leute versuchen, seine Popularität für ihre eigenen Zwecke auszunutzen? Und wie sehr kämpft er dafür, die Kontrolle zu behalten?
Jedes seiner Projekte ist sehr, sehr spezifisch. Und da sind eben die Konflikte Teil seiner Kunst. Und hier war es ein sehr interaktives Projekt. Das heißt, das Publikum konnte mit eingreifen. Das führte natürlich zu großen Komplikationen, weil es nicht nur um das Kunstwerk an sich ging, sondern auch darum, wie managt man 100.000 Besucher beispielsweise. Das waren dann ganz komplexe Fragen. Vor allem Fragen der Sicherheit wurden sehr relevant. Aber Christo liebt das. Er mag es sozusagen, den Drachen zu zähmen. Und er sagt ja auch selber in dem Film ganz stolz, wir machen niemals dasselbe Projekt, weil wenn wir es zweimal machen würden, dann wüssten wir, wie es geht und das wäre langweilig.
And if we know how to do it, it would be so boring to do it again.
Und ein großer Antrieb scheint auch zu sein, den Drachen zu zähmen. Christo ist 83 und macht einfach immer weiter.
Yes, that's why.
Ja, richtig. Und deswegen hört der Film auch nicht mit dem Ende dieser Floating Piers auf, sondern beginnt schon wieder mit seinem neuen Projekt, weil Christo ist wie ein Perpetuum mobile, wie ein Motor, der niemals aufhört.
Feeding engine that never stops.
Und eins dieser Projekte hat der Regisseur Andrei Paunov jetzt in einen Film gebannt, nämlich das Floating Piers Projekt. Christo Walking on Water heißt der Film und ist ab Donnerstag im Kino. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Thank you.
Zusammen mit Jean-Claude hat Christo den Reichstag in Berlin eingewickelt, 3100 Schirme in Japan und den USA aufgestellt und Tore mit Stoffbahnen im New Yorker Central Park. Jean-Claude starb 2009. Christo machte alleine weiter. Vor ein paar Tagen hat der mittlerweile 83-Jährige verkündet, er wolle in einem Jahr den Triumphbogen in Paris verhüllen. Am Donnerstag kommt nun erstmal ein Dokumentarfilm heraus, der Christo bei einem Projekt aus dem Jahr 2016 begleitet, den Floating Piers. Christo erfüllte sich damit einen alten Wunsch, nämlich Menschen über das Wasser gehen zu lassen. Auf mit leuchtend goldorangenen Stoffbahnen bespannten 3 Kilometer langen Stegen. Er realisierte das Projekt in Norditalien am Isio-See. Christo Walking on Water heißt der Film. Der Regisseur ist Andrei Paunov und er ist hier im Studio. Guten Tag. Hello.
Hello.
Sie sind der Regisseur des Films, aber Sie waren zum größten Teil nicht beim Dreh mit dabei. Sie kamen zu dem Projekt, als es vorbei war. Wer hat die Filmaufnahmen koordiniert und wie sind Sie dazu gestoßen?
Well, when Christo does a project, and you know, his projects are very specific, they usually exist only for 2 or 3 weeks.
Es ist ja so, wenn Christo ein Projekt beginnt, dann ist dieses Projekt immer sehr spezifisch. Und diese Installationen dauern ja meistens auch nur 2 bis 3 Wochen und dann verschwinden sie wieder. Das ist natürlich stark dokumentiert. Er hat ja eine eigene Crew, die daran arbeitet. In dem Fall waren das in etwa sogar 10 Crews, die die Produktion begleitet haben. Und dann hat mich seine Crew, seine Mannschaft, kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, daraus einen Film zu machen, weil dieser ganze Wahnsinn des Projekts schon ganz gut dokumentiert war. Es gab also schon eine Menge Aufnahmen. Und dann ging es eigentlich noch darum, Christo weiter zu begleiten, weiteres Material zu drehen. Und wir haben uns dann noch aus verschiedenen anderen Quellen Material besorgt. Und so sind die verschiedenen Komponenten zu diesem Film dann zusammengekommen.
All these components came together into this film.
Sie sagten, Filmcrews sind Christo bei dem Projekt gefolgt. Das hätten auch schöne PR-Aufnahmen für Christo werden können, die nur die guten Seiten zeigen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt viele Konflikte bei der Arbeit. Was war Ihre Reaktion, als Sie das Material gesichtet haben?
Well, I saw the footage and I was amazed.
Als ich das Material sichtete, war ich sehr überrascht, wie viele Möglichkeiten ich als Filmemacher hatte, damit zu arbeiten, weil die Kameras eigentlich nie aufgehört haben zu drehen. Die drehten 24 Stunden am Tag. Und dabei ging es nicht nur darum, die Produktion zu begleiten, sondern vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Christo und seiner Mannschaft. Christo arbeitet ja in einer großen Familie und das gab mir die Möglichkeit, eine richtige Charakterstudie daraus zu machen.
Sie hatten dann die große Aufgabe, einen Film zusammenzustellen. Sie beginnen Ihren Film mit einer Szene, in der Christo ungeduldig und recht lautstark einen Assistenten ja fast anmeckert, weil er Christo eine Skizze der Piers braucht. Kurz darauf zeigen Sie einen lautstarken Streit zwischen Christo und Verlegern. Es geht um die Titelseite eines Kataloges und Christo gefällt das Ganze nicht. Er nennt die Verleger Idioten und sagt, wir machen es so, wie ich es will. In der nächsten Szene im Film präsentiert Christo dann wiederum das Projekt der Peers der Öffentlichkeit und er ist charmant, witzig, geduldig und er plaudert. Also ganz anders als zuvor. Warum haben Sie diese Szenen für den Anfang gewählt?
Because I think that these scenes, because they're totally run in a different directions.
Nun ganz einfach, weil ich glaube, dass diese ganz unterschiedlichen Szenen ihn doch sehr stark definieren und man sieht auch, in wie viele verschiedene Richtungen das bei ihm gehen kann. Er wird zu einem richtigen 3D-Charakter und Christo ist so. Er ist wie ein Sturm. Er ist voller Widersprüche. Er kann auf der einen Seite sehr schnell wütend werden, auf der anderen Seite lachen, aber all das ist Teil des kreativen Prozesses, Teil seiner Arbeit und damit man nur eine Ahnung von dem bekommt, was Christo wirklich ausmacht, fand ich es wichtig, ihn so einzuführen, weil genau so ist er.
Ich habe ja gerade den Satz erwähnt, wir machen es so, wie ich es will. Und Sie zeigen im Film, dass Christo sehr klare Vorstellungen davon hat, wie etwas zu laufen hat. Control Freak klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es geht in die Richtung. Sie zeigen zum Beispiel, wie eine große Herausforderung darin besteht, wie der orange Stoff auf den Pontons auf dem See befestigt werden soll. Und da gibt es eben folgende Szenen.
No chain like that, I'm sorry. No chain. No, twice that thing is will work. That way work. Twice of that things will work. I'm sorry to tell you.
This is 4 times, not twice. This is 4 times.
No, but not the chain inside.
This is not gonna work. This is not gonna work. This is like putting nothing.
Die andere Person, die wir da hören, ist Wladimir Javatschew, der Projektmanager und Christos Neffe. Wenn wir diese Auseinandersetzung einmal exemplarisch sehen, wie viel ist Christo bereit, von seinem Plan abzuweichen? Beziehungsweise, wie stark bleibt er bei seiner Vision?
I think he's very true to his vision, but,
also er versucht schon, seiner eigenen Vision sehr, sehr treu zu bleiben. Und der Kern seiner Projekte ist allerdings immer ein fortwährender Prozess. Und dazu braucht er Konfrontationen. Das heißt, wenn er keinen Widersacher hat, dann funktioniert der gesamte kreative Prozess nicht.
Then you don't have a process.
Did he leave you your hat er Ihnen Ihre Vision beim Film gelassen? Wie viel hat er sich da eingemischt?
In terms of the film, he had zero intervention because
auf den Film selber nahm er null Einfluss. Das liegt ganz einfach daran, dass er sich für den Film überhaupt nicht interessiert. Er sagt, davon versteht er auch nichts. Ihn interessiert seine Kunst, ihn interessiert seine Vision. Und so konnte ich beim Film eigentlich machen, was ich wollte. Aber die schönste Erfahrung war, dass ich Zeit mit ihm verbringen durfte. Und er hörte eigentlich nicht auf, mir Geschichten zu erzählen, mir Lektionen versuchen zu erteilen, indem er mir immer wieder sagte, du musst deine Vision verwirklichen, höre auf niemanden, höre auch nicht auf mich. Und was ihn so auszeichnet, ist sein Humor und diese Selbstironie. Und ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenig Künstler, die so bekannt sind, die das erlauben, dass sie so offen in all ihren Widersprüchen gezeigt werden und die den Prozess damit offenbaren, der ja letztendlich ein kreativer Prozess ist. Und dazu braucht Christo einfach Komplikationen.
His character and all the complications around is the artwork.
Während des Aufbaus gibt es unglaublich viele Probleme. Das Wetter wird sehr schlecht. Es gibt mächtige Gewitter und Stürme und es ist nicht klar, ob die Eröffnung überhaupt klappt. Was haben Sie darüber gelernt, wie Christo Probleme löst?
The main thing I learned by making this film.
Das Wichtigste, glaube ich, was ich dabei gelernt habe, ich würde es mal die Architektur des Filmes nennen, das ist, dass es Christo eigentlich gar nicht darum geht, wie dann das finale Projekt aussieht, wie das Endprodukt ausschaut, sondern es geht ihm um die Reise dorthin. Und er trennt das eben nicht. Er trennt es nicht in eine Ästhetik und in einen kreativen Prozess, sondern er braucht den Wind, er braucht die Sonne, er braucht die Bürokratie, er braucht das Herumbrüllen, er braucht das Lachen. All das führt dann zu dieser Erfahrung, die das Kunstwerk ausmacht.
The laughing is part of the thing. It's just an experience.
Was ist mit den Besuchern? Sind sie auch Teil der Kunst?
Part of the art too?
Of course they are. Everything is part of the art.
You say of course. Sie sagen selbstverständlich, aber ein neues Problem taucht ja auf, als das Projekt eröffnet ist. Zu viele Besucher kommen und es wird gefährlich auf den Pontons. Christo will, dass die örtlichen Behörden die Besucherzahlen reduzieren. Aber die Behörden werden nicht aktiv und der Vorwurf taucht auf, dass die Behörden einfach auch die Publicity genießen. Wie stark ist bei Christo das Gespür dafür, wann Leute versuchen, seine Popularität für ihre eigenen Zwecke auszunutzen? Und wie sehr kämpft er dafür, die Kontrolle zu behalten?
Yes, I don't know. I think it's every project is very specific.
Jedes seiner Projekte ist sehr, sehr spezifisch. Und da sind eben die Konflikte Teil seiner Kunst. Und hier war es ein sehr interaktives Projekt. Das heißt, das Publikum konnte mit eingreifen. Das führte natürlich zu großen Komplikationen, weil es nicht nur um das Kunstwerk an sich ging, sondern auch darum, wie managt man 100.000 Besucher beispielsweise. Das waren dann ganz komplexe Fragen. Vor allem Fragen der Sicherheit wurden sehr relevant. Aber Christo liebt das. Er mag es sozusagen, den Drachen zu zähmen. Und er sagt ja auch selber in dem Film ganz stolz, wir machen niemals dasselbe Projekt, weil wenn wir es zweimal machen würden, dann wüssten wir, wie es geht und das wäre langweilig.
And if we know how to do it, it would be so boring to do it again.
Und ein großer Antrieb scheint auch zu sein, den Drachen zu zähmen. Christo ist 83 und macht einfach immer weiter.
Yes, that's why.
Ja, richtig. Und deswegen hört der Film auch nicht mit dem Ende dieser Floating Piers auf, sondern beginnt schon wieder mit seinem neuen Projekt, weil Christo ist wie ein Perpetuum mobile, wie ein Motor, der niemals aufhört.
Feeding engine that never stops.
Und eins dieser Projekte hat der Regisseur Andrei Paunov jetzt in einen Film gebannt, nämlich das Floating Piers Projekt. Christo Walking on Water heißt der Film und ist ab Donnerstag im Kino. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Thank you.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Ja, ein Film, Der Anlauf des Christo, über den haben wir gerade gesprochen. Christian Berndt hat nun drei Filme der kommenden Woche für uns weiter vorgespult. Und es sind Filme über die deutsche Vergangenheit, die Nachkriegszeit in Hamburg, die DDR und ein Film auch, in dem es um den Mauerfall geht, um die Zeit nach dem Mauerfall in Berlin.
Geh jetzt weg oder ich schub's dich. Hast du das verstanden?
Frank ist Türsteher und entscheidet, wer in die angesagte King-Size-Bar darf.
Wenn man nicht zur In-Crowd zählt, liebt man Türsteher nicht unbedingt. Der Dokumentarfilm Berlin Bouncer erzählt von drei Türstehern, die seit den 90ern an den Pforten legendärer Berliner Clubs stehen. Sven Marquardt ist einer von ihnen, wohl der berühmteste. Mittlerweile ist er Mitte 50 und steht immer noch vor dem Berghain. Für den Ostberliner begann alles mit dem Mauerfall.
Es gab auf einmal eine Welt, die gab es vorher nicht, aber die gab es vorher auch in Westberlin nicht. Da gab es Diskotheken, die waren auf einmal leer. Und so ein wiedervereinigtes Berlin feierte auf einmal in Abrissgebäuden. Ich glaube, es war für alle komplett neu, weil es ja auch der Beginn einer völlig neuen Jugend- und Musikkultur war.
Regisseur David Dietl zeigt diese Aufbruchszeit in stimmungsvollen Originalaufnahmen und verbindet sie geschickt mit den privaten Erzählungen. Die drei Türsteher sind angenehm uneitel. Man merkt Frank an, wie sehr er seinen wenig rentablen Job liebt. Aber wenn er seine Stammgäste begrüßt, schwebt er im siebten Himmel. Er hadert damit, dass die King-Size-Bar geschlossen wurde.
Ich will einfach so ein bisschen mehr Struktur wieder haben. Also das, wo ich Freitag und Samstagabend hingehen kann und die Tür auf und zu machen kann, mal und auf Wiedersehen sagen. Und so.
Sieht man die Türsteher vor den heutigen Clubs mit ihren lärmenden Partytouristen, wirkt das Berlin der 90er unerreichbar fern. Aber die drei machen trotzdem weiter. Richtig nachvollziehen lässt sich die Begeisterung fürs Türstehen nicht. Aber die Leidenschaft, mit der die drei als Relikte einer untergegangenen Ära ausharren, ist in ihrem Don Quixote-haften Anachronismus faszinierend anzuschauen. Hamburg 1946. Rachel, gespielt von Keira Knightley, folgt ihrem Mann aus London ins zerstörte Deutschland. Der britisch-amerikanische Spielfilm Niemandsland zeigt die Nachkriegsruinenwelt in düster apokalyptischen Farben. Rachels gutmütiger Mann hilft als britischer Offizier beim Wiederaufbau und er bietet dem deutschen Besitzer ihres beschlagnahmten Hauses an, bei ihnen wohnen zu bleiben. Rachel begegnet dem Deutschen voller Misstrauen.
Herr Lubert, schleichen Sie nicht im Haus umher. Wir hatten uns auf getrennte Quartiere geeinigt.
Unsere Zonen, ja natürlich. Ich versuche es mir zu merken.
Aber als Rachel den blonden Recken, gespielt von Alexander Skarsgård, beim Holzhacken sieht, ist es um sie geschehen. Der britische Regisseur James Kent inszeniert das starbesetzte Nachkriegsmelodram mit einer rührseligen Einfalt, die mühelos Teenie-Blockbuster wie Twilight unterbietet. Wie dort steht die Heldin zwischen zwei archetypischen Mannsbildern, dem sanften Grübler und dem Holzfäller-Typ. Für die tatsächliche historische Situation interessiert sich der Film vor seiner rauchenden Schauerkulisse keinen Moment. Statt Nachkriegs-Hamburg hätte eine Alpenkulisse für diese Seifenoper besser gepasst. Von einer schillernden deutschen Existenz im 20. Jahrhundert erzählt der Film-Essay Der Funktionär. Regisseur Andreas Goldstein reflektiert darin die Rolle seines Vaters. Der 1912 geborene Klaus Gysi stammte aus jüdischem Berliner Bürgertum und wurde 16-jährig Kommunist. Weil er in der Nazizeit als Jude nicht studieren durfte, ging er nach Paris und kehrte während des Krieges im Auftrag der KPD illegal nach Deutschland zurück. Nach dem Krieg wurde Gysi DDR-Kulturminister.
Ich habe mal 1945 angefangen mit der Idee, Sozialismus ist eine Gesellschaftsordnung, in der Geist und Macht voll übereinstimmen. Das ist natürlich ganz großer Unsinn.
Mein Vater 1990. Mich traf nicht die politische Niederlage seiner Generation, sondern dass seine Worte nun klangen, als hätte er nicht dazugehört.
Goldstein lässt kein gutes Haar an seinem Vater, einem Bon Vivant, der es in der DDR verstand, ironische Distanz zum Regime mit Linientreue zu verbinden. Als jüdischer Bürgersohn wurde Gysi allerdings auch misstrauisch beäugt. Der schlagfertige Intellektuelle war ein Meister eloquenten Taktierens. Goldstein verwebt diese ambivalente Lebensgeschichte mit eigenen Erinnerungen an die DDR, die er in elegischen Bildern als leerlaufendes Land porträtiert. Entstanden ist daraus ein spannender Essay über einen exemplarischen deutschen Lebenslauf und über die Last, mit dem schwierigen Erbe der Eltern umzugehen.
Und die drei Filme, die Christian Bernd vorgestellt hat, kommen am Donnerstag ins Kino. Es sind Berlin Bouncer, Der Funktionär und Niemandsland, The Aftermath. Es passiert ja immer wieder mal bei Festivals, dass man aus den verschiedensten Ecken von einem Film hört, den man gar nicht so recht auf dem Schirm hatte. In Cannes war das im letzten Jahr der schwedische Film Border, also Grenze. Er lief in der Reihe Un certain regard und gewann da dann letztendlich auch den Hauptpreis. Seitdem hat der Film von Ali Abbasi international Karriere gemacht und kommt jetzt in Deutschland ins Kino. Und was den Film so besonders macht, das bespreche ich jetzt mit der Filmkritikerin der Zeit, mit Katja Nikodemus. Hallo.
Hallo.
Ja, über den Film zu reden ist ein bisschen eine Herausforderung, weil es sehr leicht, sehr merkwürdig klingt. Es geht um zwei Außenseiter, die schon durchs Äußere auffallen. Sie haben große, runde Schädel, eine dicke Nase, eine Stirnwulst und darunter tiefliegende, leicht schielende Augen. Wie sich im Laufe des Films dann herausstellt, sind es Trolle. Nun kann man ja sagen, geht bei dem Stichwort Troll ganz schnell die Schublade Fantasy auf, aber so einfach ist das bei Border nicht. Was ist das für ein Genre bzw. Genre-Hybrid?
Ja, zunächst würde ich mal sagen, gehört der Film zu einem ganz beglückenden Genre, zu einem Genre nämlich, das man als Filmkritikerin sehr selten sieht. Ich meine, ich muss mir ganz abgeklärt tun, ich habe schon abertausende Filme gesehen, aber selten ist mir ein solcher Film begegnet, den man noch nie so gesehen hat, nicht mal den Ansatz einer solchen Geschichte. Also es geht um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Trollen, es geht um eine unglaubliche Coming-out-Geschichte, es ist ein Polizeithriller, auch eine philosophische Abhandlung über das Andere und die Ausgrenzung des Fremden und dabei eben noch spannend und unterhaltsam mit einer irren Heldin, faszinierend, Tina, die Trollfrau.
Ja, Tina, die Trollfrau, ist Grenzbeamtin im Zollbereich der Fähre zwischen Finnland und Schweden. Wir lernen sie zunächst bei der Arbeit kennen. Wie wird sie eingeführt?
Ja, sie wirkt auf den ersten Blick ein bisschen grobschlächtig, diese Tina, wenn sie da in ihrer Zolluniform an der Fährstation steht, da wo die Schiffe aus Finnland ankommen. Sie steht da in diesem tristen, kargen Bereich der Nothing-to-Declare-Passagiere, also der Leute, die nichts zu verzollen haben, denkt man. Aber dann wird klar, dieses Wesen, diese Tina, die sich nicht so ganz wohl in ihrem Körper zu fühlen scheint, die hat eine große Gabe, nämlich einen ultrafeinen Geruchssinn. Also sie wittert die Gefühle der Menschen, Angst, Schuld, Scham, Nervosität. Und wenn ein Mensch mit solchen Gefühlen vorbeikommt, also etwas schmuggelt, dann bläht sie die Nüstern und bleckt die Zähne. Und sie liegt immer richtig. Sie entdeckt Schmuggler von Alkohol wie von Kinderpornografie. Und da ist eben auch dieser Polizeithriller angelegt.
Gespielt wird Tina ja von der schwedischen Schauspielerin Eva Melander, die für den Film 20 Kilo zugenommen hat und jeden Tag 4 Stunden in der Maske verbracht hat. Diese Maske ist wirklich faszinierend. Was ist denn das für eine Körperlichkeit, die Eva Melander da auf die Leinwand bringt?
Sie spielt das wirklich fantastisch. Man muss sagen, unter gefühlten Kiloweise Make-up und Gesichtsprothesen. Und wir sehen da ja einen untersetzten Körper mit leichten Flaumansätzen und einer Narbe am Steißbein. Da saß der Trollschwanz, der Tina als Kind entfernt wurde. Und untergründig wird hier nämlich auch die Geschichte einer brutalen Vermenschlichung der Trolle erzählt. Also es geht um Trollkinder, die den Eltern weggenommen wurden, zwanghaft in die menschliche Gemeinschaft integriert wurden. Und Tina weiß ja zunächst nicht, dass sie ein Troll ist, bis sie sich in einen anderen Troll verliebt. Sie denkt eigentlich, sie sei so ja ein androgynes Wesen mit einem seltsamen Chromosomendefekt und einer seltsamen Sexualität. Und sie würde gerne zu den Menschen gehören, lebt auch mit einem tummen Hundeliebhaber zusammen, aber sie stößt immer wieder an die Grenze ihrer Andersartigkeit, ja, für die dann ihr zwanghaft vermenschlichter Körper steht.
Also auch eine Identitätssuche, die sie durchmacht. Der Titel des Films, Border, der spielt ja mit Grenzen, mit verschiedenen Grenzen, natürlich mit Ländergrenzen. Klar, Tina arbeitet beim Zoll, aber es geht noch um ganz andere Grenzen. Welche sind es?
Es sind eigentlich hier bewusste und unbewusste Grenzziehungen allerlei Art. Also bei einer Grenzkontrolle lernt dann Tina zum Beispiel Vore kennen. Das ist so ein rock'n'rollhafter Typ, der ihr irgendwie ähnelt. Und er macht ihr klar, dass ihre Sexualität, die sie so unsicher sein lässt, dass es eigentlich die ganz normale Transgender-Sexualität der Trolle ist, die eben zwei Geschlechter haben. Und dieser Vore, der zieht eine ganz klare Grenze zwischen sich und den Menschen wiederum. Er definiert sich eben allein als Troll. Der isst auch Insektenlarven, das ist auch so ein bisschen eklig zwischendurch, aber auch interessant. Und er führt Tina in den Wald und hilft ihr, ihr Innerstes zu befreien, auch ihr Begehren. Er führt aber eben auch einen Partisanenkampf gegen die Menschen, so eine Art Rachefeldzug. Und da begeht er wiederum moralische Grenzüberschreitungen, an denen Tina wiederum die Grenze ihrer Liebe erfährt. Und entsteht ja, muss man sagen, hier ein ganz komplexes Geflecht im Gewand dieser abgefahrenen Liebesgeschichte. Die ist eben auch eine Abhandlung, so ein philosophischer Diskurs über die Grenzen von Identitätsfindung, die hier in irgendetwas Drittem dann mündet.
Und eigentlich ja auch in dem Genre selber, in der Darstellung von Realität und Fiktion,
genau,
auch im Grunde genommen grenzüberschreitend, oder?
Ja, genau. Man könnte es eigentlich gar nicht sagen. Das ist wirklich eigentlich fluoreszierend, fließend, eine ständige Metamorphose von einem Genre zum nächsten. Manchmal in einem Bild.
In dem Zusammenhang müssen wir auch noch über den Regisseur sprechen, Ali Abbasi. Er stammt aus dem Iran, lebt in Dänemark, hat auch einen schwedischen Pass. Was bringt ihn dazu, einen Film über Trolle zu drehen?
Also er kam ja zum Studieren nach Schweden, das ist schon ganz interessant, dann nach Dänemark und er sagte immer, er wusste nie, für wen man ihn hielt oder wer er eigentlich ist, schwedischer Iraner, dänischer Schwede oder was. Und man muss sagen, dass natürlich in seiner Herkunftsgesellschaft im Iran das Thema Grenzziehung so ausgeprägt ist wie in kaum einer anderen Gesellschaft, als Tabu, als Regel, als Zensur. Ich meine, im Iran muss sich jeder freigeistige Künstler eigentlich wie ein Troll fühlen, ja, der nur im Geheimen leben kann. Und interessant ist übrigens, dass der in Border in diesem Film zum ganz faszinierenden Blick wiederum auf die nordische Natur führt, denn diese Natur ist überhöht, entrückt, eigentlich fast künstlich in ihrer Sinnlichkeit und Schönheit. Eigentlich ist das dann sozusagen für diesen Iraner ein utopisches Land der Künstlertrolle geworden, da oben im Norden.
Border, der Film von Ali Abbasi, ein wirklich faszinierender Film, der erzählerisch sehr neues Terrain betritt. Ab Donnerstag können Sie den Film im Kino sehen. Birds of Passage, das ist ein Spielfilm, der die Drogengeschichte in Kolumbien etwas anders erzählt. Als eine Geschichte nämlich, in der die Mythen des indigenen Volkes der Waju verwoben sind mit den harten Realitäten des Drogenhandels.
Die Gringos da sind vom Friedenskorps. Sie behaupten, sie würden gegen den Kommunismus kämpfen. In Wirklichkeit wollen sie nur Marihuana. Habt ihr welches?
1968, lange bevor der Name Pablo Escobar in aller Munde ist, legt eine Familie des Waju-Stammes den Grundstein für den Drogenhandel. Der junge Rapayé verkauft etwas Marihuana an Amerikaner des Friedenskorps. Er wird reich und ein brutaler Krieg um Macht und Geld beginnt. Was als ethnografisch geprägtes Liebesdrama beginnt, wird schnell zu einer Gangstersage. Regie geführt hat die kolumbianische Regisseurin Cristina Gallego und mein Kollege Patrick Wilinski hat mit ihr gesprochen.
Können Sie uns sagen, was die Geschichte hinter dem Film war, der Startpunkt des ganzen Projekts?
The starting point, I think that was that we were feeling uncomfortable with the images that.
Der Ausgangspunkt war, dass wir uns unwohl fühlten mit dem Image, das Kolumbianer in der Welt haben. Wir als Kolumbianer hatten es satt, immer wieder vom Drogenhandel in Kolumbien erzählt zu bekommen. Wir fanden dieses Bild von uns unfair. Wir haben keine bzw. nicht genügend eigene kolumbianische Filme, die sich mit der Geschichte des Drogenhandels auseinandersetzen. Es gibt nur 5 Filme in unserer gesamten Kinogeschichte, die sich damit befassen. Die ganze Bildsprache zu diesem Thema ist von außen geprägt worden, besonders durch die USA, durch Serien von Miami Vice bis Narcos und im Kino durch Filme wie Scarface, Blow oder Sicario. Die Frage, die wir uns selber gestellt haben, war die, wenn wir die Protagonisten sind in dieser weltweiten Geschichte des Drogenhandels, warum sprechen wir dann nicht selber darüber, was das für uns bedeutet? Das war der Ausgangspunkt des Films, der Startpunkt für eine neue Perspektive und die Auseinandersetzung mit der Tragödie, die dieses Thema für uns und die kolumbianische Gesellschaft darstellt.
Interessant, dass Sie auch über Narcos reden, was ja eine sehr beliebte Serie ist. Die Bilder sind daher auch bekannt und die Leute glauben, dass es so auch war, wie es da gezeigt wird. Der Drogenhandel wird da ja sogar ein wenig glorifiziert. Ihr Film ist praktisch das Gegenteil davon. Da wird nichts glorifiziert.
Ja, das fällt auf bei der Amerikanisierung dieses Themas. Da wird viel glorifiziert. Diese Gangster werden zu Helden oder Rebellen stilisiert. Wir wollten zeigen, was es für eine Familie bedeutet, in diesem Geschäft zu arbeiten. In Narcos sieht man den ganzen Aufstieg und vor dem Absturz ist es zu Ende. Mehr Geschichte wird nicht gezeigt. Aber die Geschichte, die eine Familie verändert, auch eine Familie wie die von Pablo Escobar, die Geschichte seines Sohnes, seiner Tochter und seiner Frau ist wirklich schrecklich. Die Familie erlebt eine Tragödie, die Menschen, die am Leben bleiben. Darüber wollten wir auch sprechen.
Yes, we wanted to talk about it.
Wie sind Sie überhaupt auf diese Geschichte gestoßen, die ja eine sehr spezifische ist, über 2 Familien, über Stämme, über Versprechen, die nicht gehalten werden. Startpunkt sind natürlich die Drogen und tatsächlich auch die Amerikaner, die der Familie die Drogen abkaufen.
Yes, this is the starting point. This is also the starting point of all of this.
Ja, das ist der Ausgangspunkt. Der Beginn all dieser Dinge in einer ländlichen, traditionellen Gesellschaft, in der die Menschen vom Schmuggel lebten, deren Welt sich verändert hat, als die Amerikaner kamen und Marihuana suchten. In den 60er Jahren war das. Diese Drogengeschichte ist lang. Sie geht zurück bis zu den Opiumkriegen der Chinesen im frühen 20. Jahrhundert. Und als die Amerikaner dann auf der Suche nach Marihuana kamen, bedeutete das einen Wandel all unserer Gesellschaften, die dann in dieses Geschäft verwickelt wurden. Es begann alles auf sehr naive Art und Weise. Der War on Drugs, also der Krieg gegen die Drogen, war ja noch nicht erklärt worden. Das geschah erst in den 70er Jahren, als die Welle der Gewalt schließlich auch Miami erreichte und andere Orte der USA. Als Marihuana nicht mehr legal war, begann man mit Kokain zu handeln. Und das ist etwas, das unsere Gesellschaft verändert hat. Wie man auch an Trumps Mauerplänen erkennt, werden wir als Terroristen, als Drogenhändler gesehen. Obwohl ein großer Teil dieses Geschäfts in den Vereinigten Staaten und in Europa abläuft.
Drugs in the side of the consumption, it looks in another way.
Ich finde interessant, dass die Drogen auch einfach als Symbol des Kapitalismus gesehen werden können, der von außen kommt. Da gibt es sowas wie eine Parallele zu ihrem ersten Film, Der Schamane und die Schlange, wo die westliche Welt von außen zu den indigenen Menschen kommt, die ihre eigenen Wurzeln und Traditionen haben und damit plötzlich klarkommen müssen. Der Kapitalismus in ihrem neuen Film erinnert ein wenig an Gift. Er vergiftet diese Familie.
Ja, aber es ist doch etwas, das noch tiefer geht als bloße Kapitalismuskritik. Wir sprechen immer von der traditionellen Gemeinschaft des Waju-Volkes. Sie halten die Balance zwischen Tradition und Kapitalismus in der Beziehung zu ihrer Gemeinschaft, weil sie auch mit Drogen handeln. Als die Menge des Geldes, um das es geht, jedoch zu groß wird, als der entfesselte Kapitalismus die Moral zerstört, wirkt sich das negativ auf die Gesellschaft aus, die über die individuelle Macht hinausgeht. Dann wird auch die bestehende kapitalistische Ordnung zerstört. Wir beschäftigen uns mit dem Moment, als diese Welt aus dem Gleichgewicht gerät.
Go beyond that, this is the problem, really.
Auch interessant finde ich, wenn man über die bekannten Bilder des kolumbianischen Drogenhandels spricht, dann sind das immer Geschichten über Jungen oder Männer, für die das auch ein bisschen wie ein Spiel ist. Ihr Film macht etwas anderes, vielleicht nicht vollkommen anders, aber es gibt sehr starke Frauen im Hintergrund, Matriarchen. Wie wichtig war es Ihnen, die Geschichte auf diese Art zu erzählen, dass es auch diesen weiblichen Blickwinkel gibt?
Yes, because we think very early that
dieses Genre ist schon vielfältig bearbeitet worden und wir haben gedacht, dass wir, wenn wir etwas Neues machen wollen, uns mal eine andere Perspektive ansehen sollten. Aber auch als wir weiter in der Waju-Gesellschaft nachgeforscht haben, haben wir festgestellt, dass es sich nicht um eine matriarchalische, sondern um eine matrilineare Gesellschaft handelt. Das heißt, der Nachname der Familie oder der des Clans ist der der Frauen. Die Kinder gehören also zur Mutter. Aber die stärkste Person des Clans ist der Bruder der namensgebenden Frau. Der Vater der Kinder gehört zum Clan der Frau. In der Gemeinschaft der Waju machen die Frauen die handwerklichen Arbeiten, Kunsthandwerk und so weiter, das sie dann auch auswärts verkaufen und damit das Geld in die Familie bringen. Deshalb sprechen sie Spanisch und sind diejenigen, die mit anderen Autoritäten außerhalb der Waju sprechen. Wir wollten darüber sprechen, was mit den Familien passiert, den Strukturen, wenn die Frauen versuchen, die Familie zusammen und am Leben zu halten. Eine Frau, die alles tut, um ihre Familie in Sicherheit zu wissen, auch wenn das bedeutet, dass sie dafür jemand anderen töten muss.
Wie wichtig war es, dafür andere Bilder zu finden als die üblichen? Ihre Filme wirken ja sehr gut auf der großen Leinwand. Sie haben etwas Magisches, aber auch etwas Realistisches. Manchmal wirken sie auch surrealistisch. Zum Beispiel diese Villa in der Wüste, dieses Symbol der Dekadenz, einer verfallenden Dekadenz. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie am visuellen Stil des Films gearbeitet?
I think we work with cinematographer, with the art designer.
Wir haben mit einem Kameramann, mit einem Art Director, mit allen üblichen Verdächtigen gearbeitet, jeweils in Bezug zur Tragödie, in Bezug zum Gangsterfilm, in Bezug auf die Filme der 70er Jahre, zu Western, aber auch, und das war uns sehr wichtig, zum magischen Realismus. Um diese Tragödie im Stil des magischen Realismus zeigen zu können, haben wir uns auch an der Welt von Gabriel García Márquez und seines Buches 100 Jahre Einsamkeit orientiert. Als Kind hatte García Márquez viel mit den Traditionen der Waju zu tun. 100 Jahre Einsamkeit ist stark davon inspiriert. Diese Beziehungen zu den Toten, zu den Träumen sind den Waju eigen. Dinge der Natur und übernatürliche Dinge. Auch dieser weibliche Raum, der spirituelle Raum. Ich denke, die indigenen Gesellschaften kompensieren diese Aspekte, die realen und die surrealen Aspekte, und halten ein Gleichgewicht dazwischen, ein Gleichgewicht der Erde, deren Hüter sie sind. Als Gemeinschaft leben sie sowohl im materiellen Bereich, aber auch im nicht-materiellen, im spirituellen Raum.
Also in the non-material aspect, in the spiritual space.
Die Regisseurin Cristina Gallego über ihren Film Birds of Passage, der bei uns jetzt im Kino läuft. Das Gespräch hat mein Kollege Patrick Wilinski geführt.
Top 5.
Wir haben in dieser Sendung schon über Tina gesprochen, die Hauptfigur im Film Border von Ali Abbasi. Ein Wesen mit einer faszinierenden Physiognomie, mit einem Gesicht, das wie eine Maske wirkt. In der Filmgeschichte haben Masken eine ganz besondere Bedeutung. Eine Maske kann verhüllen, sie kann verschleiern oder aber auch ungeahnte Fähigkeiten offenbaren. Hartwig Tegler beschäftigt sich in dieser Woche in seiner Top 5 deswegen auch mit der Maske im Film.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Man nennt dich den Mann ohne Furcht. Wenn das stimmt, warum hast du dann Angst, dein Gesicht zu zeigen?
Ein geklauter Gaul und ein paar Kratzer in der Mauer berechtigen noch nicht dazu, diese Maske zu tragen.
Ist vielleicht etwas zu privat, aber wer sind Sie?
Lust auf einen Film?
Platz 5. Mission Impossible von Brian De Palma, 1996.
Spione tragen immer Masken. Im metaphorischen Sinn. Sie wechseln Identitäten wie die Hemden sind Agenten oder Doppelagenten. Und wenn Tom Cruise als Ethan Hunt auf unmöglicher Mission mal wieder die Welt rettet, dann greift er zu allen Tricks, vollzieht die unglaublichsten Stunts. Aber was ist das alles gegen den Moment, wenn das mit der Maske konkret wird? John Voight entlockt Emmanuelle Béart ein Geheimnis, weil die denkt, sie hat den Bösewicht alias John Voight, ihren Komplizen, vor sich. Doch dann diese Mission Impossible-typische Handbewegung und der vermeintliche John Voight zieht sich eine Silikonmaske vom Gesicht. Und wer war das da unter diesem zweiten Gesicht? Klar, Tom Cruise. Wenn das kein Identitätsdiebstahl der hinterhältigsten Sorte ist.
Platz 4. Nightmare. Mörderische Träume. Von Wes Craven, 1984.
Die Totenmaske soll der Schlüssel zur endgültigen Bestimmung der wahren Persönlichkeit eines Menschen sein. Also ist die typische Freddy Krueger-Maske mit dem brandnarbigen Gesicht eine Art Totenmaske des Serienmörders, der als Einstieg in den Horror, also zu Beginn der Schauer am Meer, 20 Kinder tötete und verbrannte, um dann selbst in Flammen aufzugehen, dann aber in den Träumen wieder aufzuerstehen. Das Futter für den Killer ist aber auch die Angst der Träumenden vor diesem entsetzlichen, maskenhaften Gesicht.
Warum tat man mir das an? Er brachte mich in das Gefängnis und er legte mir die Maske an.
Platz 3. Der Mann in der eisernen Maske von Randall Wallace, 1998.
Ja, in eine eiserne Maske hat König Ludwig XIV. Seinen Zwillingsbruder gesteckt. Eine perverse Art des Maskenballs, und zwar nicht in Versailles, wo dieser König solches gerne feierte, sondern in den dunklen Verließen der Bastille.
Irgendetwas war mit meinem Gesicht, das man verbergen musste.
Der Maskenträger war eben des späteren Sonnenkönigs Zwillingsbruder und damit Nebenbuhler. Wenn das individuelle Gesicht als Spiegel der Persönlichkeit gilt, dann ist solcher Gesichtsverlust, den Philippe in diesem Spin-off der Dumaschen drei Musketiere erleiden muss, eine große Schande, eine Entehrung, Variante der in Europa im 17. und 18. Jahrhundert üblichen Schandmaske. Dass der Zwillingsbruder des Königs 6 Jahre lang mit dieser Maske weggesperrt, nun befreit, nicht weiß, wer er ohne Maske ist, das wundert nicht.
Ich habe diese Maske so lange getragen, ohne sie fühle ich mich unsicher.
Bleib cool.
Platz 2, Black Panther von Ryan Coogler. 2018.
Ich bin immer cool.
Spricht's, drückt auf den Knopf und flugs hat der afrikanische König die Maske des Schwarzen Panthers auf. Wobei dieser Superheld natürlich wie all die anderen Kollegen mit der Maske, beziehungsweise genauer der Ganzkörpermaske, eine neue Identität bekommt, in der sich erst die magischen Kräfte ganz entfalten können. Ohne Maske und Cape funzt die Außenwirkung nicht so richtig. Weder beim Publikum in Black Panthers Wakanda noch in Batmans Gotham City oder im Kino.
Hey du Hohlkopf, du kannst deine Maske ruhig abnehmen.
Platz 1. Die Maske von Peter Bogdanovich, 1985.
Rockys Gesichtsproportionen sind krankhaft deformiert. Er sieht aus, als trage er eine hässliche Maske. Für viele ist er ein Freak.
Keine Sorge, Mr. Sims. Ich sehe zwar unheimlich aus, aber ansonsten bin ich normal.
Vieles von der Diskriminierung prallt von Rocky ab, weil er von seiner Mutter, wunderbar gespielt von Cher, und ihren Freunden rückhaltlose Unterstützung bekommt. Vieles prallt ab, aber nicht alles.
Findest du, dass ich wie ein Freak aussehe?
Nein.
Du bist immer ganz groß darin, mir zu erzählen, dass mein Gesicht keine Rolle spielt. Das tut es aber, oder? Du denkst, ich kann nicht mal ein Mädchen kriegen, das mich gern hat, ohne dass du sie dafür bezahlst, ja?
Wenn Masken, freiwillig getragen, die Chance geben, aus dem normalen Leben auszusteigen, sich als ein anderer zu probieren, jenseits der Normalität, so ist Rocky gezwungen, das zu tun. Wie er das meistert, das wird in die Maske zum hoffnungsvollen Plädoyer für all die Außenseiter.
Hartwig Tegler mit seiner Top-5-Kolumne über die Maske im Film. Sie finden die Liste der Filme auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de/Vollbild. Da gibt es auch den Podcast zur Sendung. Ich bin Susanne Burg. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit. Und da wird Ihnen gründlich der Kopf verdreht. Ob Badekappen oder Dauerwellen-Revival, das Magazin für Lebensart widmet sich heute ganz dem Kopf.